Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger.
Barbara Imhof, ich bin Weltraumarchitektin.
René Watzlawicek, ich bin Barbaras Partner und leite mit ihr gemeinsam Liquifer in Bremen und in Wien.
Und wir sprechen heute über die erste Siedlung auf dem Mars.
Curiosity im Pop. 10 Jahre live vom Mars.
Die Frage lautet vielleicht nicht mehr, is there life on Mars, sondern eher, when will there be life on Mars? Elon Musk sitzt in den Startlöchern, die Chinesen sowieso. Erstmal ein kurzes Stimmungsbild. Wer hier in der Runde könnte sich denn vorstellen, auf dem Mars zu leben?
Im Moment möchte ich mich noch nicht auf die Reise zum Mars begeben. Ich glaube, es gibt noch 3 große Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und die wir lösen müssen, nämlich das Problem der lebenserhaltenden Systeme, die geschlossen sein müssen, auch der Nahrungsmittelproduktion und dann, wie man sicher auf den Mars kommt und sich vor der Strahlung schützen kann, die auf dem Weg dorthin sozusagen einem unentwegt entgegenstrahlt.
Herr Watzlawicek, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, vorausgesetzt die technischen Herausforderungen sind einmal gelöst, eine mehrjährige Expedition auf den Mars durchzuführen. Für immer dorthin zu ziehen, stelle ich mir eher schwierig vor. Also da wäre ich, glaube ich, nicht so sehr an Bord.
Ich glaube, mich hält vor allen Dingen noch ab, dass auch die Rückreise wahrscheinlich aufgrund der Strahlung momentan noch nicht möglich ist. Deswegen, ja, wir sind noch skeptisch, aber wir beschäftigen uns schon damit. Meine beiden Gäste sind ja schließlich WeltraumarchitektInnen, wie man eben gehört hat. Frau Imhof, eine kurze Erklärung bitte. Was umfasst denn dieses Berufsbild?
Wir schaffen, designen, entwickeln Umgebungen, Umwelten, Häuser, Habitate jenseits des Erdhorizonts für den Orbit, Mond und Mars und arbeiten derzeit an einigen großen Missionen, allen voran dem sogenannten Gateway und zwar am International Habitat Module, das von der Europäischen Weltraumbehörde gemeinsam mit der japanischen Weltraumbehörde designt wird. Und da sind wir sozusagen ein kleiner Teil in diesem riesigen Projekt.
Nochmal kurz eine Nachfrage, was ist dieses Gateway genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das Gateway ist sozusagen das Sprungbrett für die zukünftige Besiedlung des Mondes. Anders betrachtet könnte man auch sagen, das ist der Nachfolger der Internationalen Raumstation, einer Orbitalstation, die dieser Tage die Erde umkreist. In Zukunft wird es eine weitere Station geben, die ganz ähnlich wie die Internationale Raumstation den Mond umkreisen wird und von dort aus dann als, wie gesagt, Zwischenstopp dienen wird für zukünftige Landungen auf der Mondoberfläche.
Ah, spannend. Wir konzentrieren uns ja aber allerdings jetzt erstmal auf den Mars. 10 Jahre ist es her, dass wir die ersten Daten, Bilder, Aufnahmen vom Space Rover Curiosity erhalten haben. Am ersten Geburtstag, also vor 9 Jahren, auch schon ein erstes Geburtstagslied für sich selbst. Ziel der Mission von Curiosity war aber vor allen Dingen, glaube ich, keine Instagram-Präsenz, sondern auszuloten, inwiefern Leben auf dem Mars möglich ist. Welchen Einfluss hatte diese bzw. die bisherigen Mars-Missionen, waren ja seit Viking 1 noch mehrere, auf die konkreten Besiedlungspläne auf dem Nachbarplaneten?
Zuerst hat man versucht, sich eigentlich dieser Umwelt zu nähern. Man kann sozusagen von der Ferne einiges an Daten messen. Es gab ja auch das bekannte Mars Express-Projekt der Europäischen Weltraumbehörde, das sozusagen aus dem Orbit sehr viele Daten und auch tolle Bilder zurückgebracht hat auf die Erde. Aber diese Rover, die jetzt vor Ort sozusagen in Vielzahl erscheinen, die können wirklich an den verschiedenen Stellen ganz exakte Aufnahmen, Messungen und Daten sammeln, die uns einfach mehr Information bringen über das, wie es am Mars eigentlich so ist. Man weiß zum Beispiel durch diese Missionen, dass es unterirdisch oder unter der Marsoberfläche Wasserreservoirs gibt. Das hat man vorher sozusagen vielleicht spekuliert, aber man wusste es nicht so genau.
Ja, man wusste eigentlich nur, dass es vermutlich Gletscher gibt. Man weiß, dass die Atmosphäre sehr dünn ist und dass grundsätzlich nicht so viel Wasser da ist. Was bedeutet das denn für die Baustoffe, die man vor Ort dort oben verwenden kann? Ich bin auf meiner Recherche zum Beispiel auf etwas wie Marsbeton gestoßen. Was ist das?
Also das ist vielleicht auch eines der Themenfelder von Weltraumarchitekten, sich Bautechniken zu überlegen für die Besiedlung fremder Planeten. Und eine Rolle dabei spielt tatsächlich das Wasser. Es ist zwar nicht so, dass zu wenig Wasser am Mars vorhanden wäre, aber es ist doch mit einem gewissen Aufwand verbunden, das Wasser zu fördern. Und dann aufgrund der dünnen Atmosphäre ist das Wasser dann auch sehr flüchtig. Mhm. Und wenn wir den Beton ansprechen, jeder kennt das, Beton auf der Erde ist eine sehr nasse Angelegenheit, ja. Da ist sehr viel Wasser im Spiel. Und im Grunde genommen ist Beton ein Gemisch aus Wasser, Zement und Zuschlagstoffen. In unserem Fall ist das Schotter. Der ist leicht zu beschaffen auf fremden Planeten, weil die ja von Steinen übersät sind. Und Wasser und Zement zusammen bilden auf irdischem Beton das Bindemittel, das die Steine zusammenhält. Jetzt gibt es Überlegungen, wie man dieses Wasser auf dem Mond oder auf dem Mars ersetzen könnte oder dieses Bindemittel ersetzen könnte durch andere Strategien. Und eine davon an der University of Manchester erforscht, die machen sich darüber Gedanken, inwiefern Harnstoff das Bindemittel ersetzen kann. Das ist ein Stoff, der im Schweiß, Blut und Urin vorkommt.
Ich stelle es mir gerade so vor, als würde man dann in den Betonmischer reinpinkeln. Ist das tatsächlich eine real wirkliche Strategie, die in Betracht gezogen wird?
Also ehrlich gesagt, es ist schon mit einigen Problemen. Erstens einmal das, was Sie angesprochen haben. Die Frage ist offen, wie das tatsächlich der Beton hergestellt werden soll. Und dann ist es auch eine Frage der Menge. Also die Studien an der University of Manchester haben ergeben, dass 6 Astronauten in 2 Jahren ungefähr 500 Kilogramm sogenannten Astro-Concrete herstellen könnte. Das ist natürlich viel zu wenig, um wirklich Architektur damit machen zu können. Eine andere Möglichkeit auf dem Mars ist, die Atmosphäre ist zwar sehr dünn, aber sie enthält eigentlich alle Bestandteile, die notwendig wären, um Kunststoffe herstellen zu können. Und Kunststoffe sind auch ein möglicher Kandidat, um den Zement als Bindemittel zu ersetzen. Eine dritte Möglichkeit, und das ist vermutlich die wahrscheinlichste, ist, dass man zu Beginn einmal versuchen wird, den Sand aufzuschmelzen. Und es gibt da verschiedene Ansätze, entweder Bausteine zu gießen in Formen und die dann wie Ziegeln zu verwenden oder 3D-Druckmethoden anzuwenden, die ganz ähnlich funktionieren wie jene, die wir von der Erde kennen, wo beim Selective Laser Sintering Laser verwendet wird, um Granulate zusammenzupacken. Auf dem Mars könnte man sich vorstellen, dass man zum Beispiel Sonnenlicht bündelt und dann mit dem Fokus den Mars-Sand zusammenschmilzt.
Wir haben jetzt Einblicke bekommen, was für Problematiken entstehen, wenn man sich mit anderen Baustoffen beschäftigt. Wichtig sind natürlich auch die anderen Umweltbedingungen. Welche Funktionen müssen denn Gebäude auf dem Mars erfüllen, um dort ja, den anderen Einflüssen wie Strahlung, Stürme, Temperaturen trotzen zu können?
Man muss auf jeden Fall sich vor Strahlung schützen. Deshalb ist es eigentlich wichtig, dass man eine schützende, 1-2 Meter dicke Hülle baut. Gut eignet sich dafür, das hat René schon angesprochen, das sogenannte Regolith, also das, was man am Mars an Sand und Gesteinen und Schotter quasi findet. Somit kann man vor Ort dieses Material nützen, um eben diese schützende Hülle herzustellen. Das ist auf alle Fälle wichtig. Oder man kann natürlich auch, um sich vor der Strahlung zu schützen, weil der Mars eben so eine dünne Atmosphäre hat und kein Magnetfeld, kann man natürlich auch in Höhlen ziehen. Die sind allerdings noch nicht dort vorhanden, wo man derzeit die diversen Rover platziert hat. Man weiß aber oder vermutet, dass die in diesen großen Canyons zu finden sind, entlang dieser Canyon-Mauern. Und wenn man sozusagen ganz weit in die Zukunft schaut, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man schmälere Canyons überdacht und quasi dann in diese Wände rein Höhlen meißelt oder die vorhandenen nutzt, um dort dann geschützt zu wohnen und diesen Zwischenraum, diesen überdachten Zwischenraum vielleicht als so eine Art Zwischenzone, wo man sich partiell eben entsprechend kleiden muss, um sich vor dieser Strahlung zu schützen. Oder vielleicht hat man dann auch schon die entsprechenden Materialien für dieses Dach gefunden und dann eben so größere geschützte Umwelten bauen zu können.
In die Höhlen ziehen, das klingt ganz schön nach Back to the Roots aus einer architekturgeschichtlichen Sicht. Architektur hat ja aber auch nicht nur die Funktion, sondern auch das Design, die Gestaltung. Wie sieht Ihre Vision einer Mars-Siedlung denn aus, ästhetisch? Beschreiben Sie doch mal.
Wenn man sagt, in die Höhlen sich zurückziehen, klingt das ganz weit in die Vergangenheit gehen, architektonisch. Auf der anderen Seite nutzen wir natürlich Technologien wie 3D-Druck. Und diese Kombination eigentlich, wenn man jetzt, sagen wir, so ein geschmolzenes Additive Layer Manufacturing mit diesem Regolith Sand, gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch eine, würde ich sagen, zeitgemäße Gestaltung oder Ästhetik in dem Sinn.
Weil wie könnte man die aussehen?
Durch diesen 3D-Druck das so hat. Man kann sozusagen kontinuierlich drucken. Da gibt es eine Methode in diesem Contour Crafting. Da kann man eigentlich wahrscheinlich eher so domartige Strukturen bauen. Man kann aber natürlich auch mit verschiedenen verzahnbaren Elementen arbeiten, die man aufbaut. Aber weil man einen Druck erzeugen muss, wird man eher eine organische Formensprache wählen. Aber man kann natürlich auch, wenn man möchte, sehr viele Verzierungen da einbauen. Es könnte auch theoretisch sehr ornamental werden. Also es gibt da völlig verschiedene Ansätze. Und ich denke mir, es wird in verschiedenen Schritten erfolgen. Ich glaube, zunächst wird man mal versuchen, eine sichere Umgebung zu schaffen. Und dann wird man anfangen, auch hier und da, so wie das jetzt auch bei den Rovern der Fall ist, teilweise so kleine Extras einzubauen. Also damit meine ich vielleicht besondere gestalterische Ausformungen, die vielleicht auch Sinn machen. Beim Rover zum Beispiel gibt es ja an den Rädern so Codes dran und die hinterlassen dann auch entsprechend Abdrücke, mit denen man dann auch sehen kann, wie weit dieser Rover gefahren ist. Aber das sind auch so Dinge, die einerseits funktional sind, andererseits aber auch eine bestimmte Ästhetik des Rades ausmachen.
Herr Watzlawiczek, wollen Sie noch ergänzen?
Ja. Ja, vielleicht, was Sie vorhin erwähnt haben, so, man hat so den Eindruck, als würde man sozusagen wieder an den Beginn der Architektur treten oder am Beginn der Bautechnik. Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil die Bedingungen auf dem Mars sind dermaßen extrem, dass man zuerst einmal alle Hände voll zu tun hat, überhaupt einmal Bedingungen herzustellen, die das Überleben ermöglichen. Und für so eine Gestaltung bleibt zu diesem Zeitpunkt nur wenig Raum über. Also wenn man sich die Konzepte ansieht, die ernstzunehmenden Konzepte für Besiedlungen auf dem Mars, gleichen von außen betrachtet eher fast Bunkeranlagen, weil um eine permanente Siedlung betreiben zu können, um dafür ausreichend Strahlenschutz herstellen zu können, muss man aus dem Gestein Schildstrukturen herstellen mit mehreren Metern Dicke. Und erst wenn man das bewältigt hat, nämlich auch robotisch herzustellen, das ist nämlich die nächste Herausforderung, es muss ja alles vollkommen automatisiert und autonom mit Robotern hergestellt werden, bevor man überhaupt daran denken kann, die ersten Menschen hinzuführen. Und das ist etwas völlig Neues, das bisher noch nie in der Form bewältigt werden musste. Wenn wir von Typologien sprechen, dann sprechen wir meistens von zwei Komponenten. Das eine ist der externe Schild, der mithilfe des örtlichen Gesteins und 3D-Druckmethoden hergestellt werden soll. Und dann im Inneren hat man dann vermutlich aufblasbare Module, die mehr Raum zur Verfügung stellen können bei gleichem Gewicht, die dann sozusagen die Luft zusammenhalten und die eigentliche Biosphäre dann bereitstellen. Und da hat man sehr wohl Möglichkeiten, im Innenraum zu gestalten. Das wird auch sehr wichtig sein, weil Raumfahrt ist sozusagen eine Innenraumangelegenheit. Man ist immer im Inneren. Selbst wenn man das Raumschiff oder das Habitat verlässt, ist man immer noch innerhalb eines Raumanzugs, das als eine Mini-Behausung betrachtet werden kann. Also es ist eine sehr introvertierte Geschichte, wenn man so will. Und da wird zum Beispiel Lichtgestaltung, Farbgestaltung, die Bereitstellung von privaten Räumen unter beengten Bedingungen eine große Rolle spielen.
Ich möchte noch was zum Fenster eigentlich sagen. Also man hat ja immer in diesen ganzen Darstellungen sozusagen diese riesigen Glaskuppeln, die es wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht geben wird. Man kann natürlich spekulieren darüber, ob es irgendwann mal ein Material geben wird, das sozusagen diese Strahlung abhalten kann oder ob Menschen durch bestimmte Einnahme von sozusagen speziellen Medikamenten oder so strahlungsresistenter gemacht werden können und dann wird man diese Vision auch bauen können. Aber sonst kann man sich Fenster vielleicht eher vorstellen, durch spezielle Wassermengen zu schauen, also Wasser, weil Wasser sozusagen Strahlung abhält, oder eher auf virtuellen Fenstern die einbauen, um dann auch dieses Äußere, wir sind ja immer gewohnt, nach außen zu schauen, also um das wieder hineinzubringen. Aber im Prinzip ist es natürlich ein Indoor-Leben in jeglicher Art, wenn man zuerst mal auf fremden Planeten eine Siedlung baut.
Ja, und trotzdem haben die ganzen Entwürfe tatsächlich solche fensterartigen Kuppeln, wie Sie eben erwähnt haben, Frau Imhoff. Herr Watzlawiczek, das bringt mich zu einem anderen Punkt, nämlich die Konkurrenz unter Architekturbüros. Das sieht ja schließlich ziemlich gut aus auf Entwürfen. Wie läuft denn das Rennen unter den Architekturbüros um die Planung dieser ersten Siedlungen?
Das ist eine gute Frage. Also als wir damit begonnen haben vor fast 20 Jahren, waren wir so ziemlich alleine eigentlich in dem Gebiet und wurden eigentlich von vielen Seiten, kann man schon sagen, ein bisschen belächelt. Was wollen denn die Architekten da im Weltraum jetzt? Das ist doch eigentlich eine Domäne der Ingenieure. Mittlerweile hat sich das auch hinsichtlich der Raumfahrt 2.0 und der Privatisierung und dem erwachsenden Interesse auch an kommerzialisierter Raumfahrt, hat sich das Bild total gewandelt. Momentan drängen sehr viele Architekturbüros und auch vor allem sehr viele junge, auch die etablierten, in die Szene. Und die Konkurrenz, kann man sagen, wächst täglich. Vor allem auch angesichts dessen, dass der Markt jetzt nicht so wahnsinnig, er wächst schon. Vor 50 Jahren war die letzte Mondlandung. Jetzt, nach diesem Dornröschenschlaf, erwacht das Interesse wieder durch die Kommerzialisierung. Entsteht ein Markt, der ist aber nicht groß genug, sodass es für alle, die daran Interesse hätten, etwas zu tun gäbe. Das gilt aber nicht nur für die Architektur, sondern für andere Berufsgruppen auch. Barbara möchte noch was dazu sagen.
Das Interessante finde ich, dass eigentlich das Thema Architektur jetzt wichtiger wird. Und das ist auch wichtiger in Wirklichkeit. Und natürlich, je mehr Leute daran Interesse haben, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt es. Und so kann man auch sicherstellen, dass wenn man jetzt wirklich zum Mars fliegen will, dass da sagen, nicht nur die Ingenieursleistungen, die sagen, maßgeblich sind, aber dass da auch architektonische und sozusagen die menschlichen Faktoren, psychologische, dass all diese Expertisen da auch in einem richtigen Maßstab einfließen können, was bisher und derzeit noch nicht der Fall ist. Und das ist aber wichtig, weil das wird sozusagen überlebensnotwendig auch für die Mission sein, weil die eben so lang sind und weil die Besatzung so unabhängig sein muss. Das heißt, eine gute Umgebung, in der man gerne lebt und die auch richtig gestaltet ist, ist da überlebensnotwendig. Und deshalb ist es schon gut, dass dieses Thema eigentlich mehr Beachtung findet. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, nämlich was ist ein Raumschiff? Ein Raumschiff ist eine kleine Biosphäre, in der idealerweise alle Systeme eine bestimmte Eigensuffizienz haben müssen, indem es keinen Abfall gibt. Jeder Abfall wird als Ressource bewertet. Und dieses Denken und diese Überlegungen, die man sich auch ständig stellen muss als Weltraumarchitekt oder Architektin, die sind extrem wichtig, dass wir die auch verstärkt und viel mehr in allen Bauten hier auf der Erde einfließen lassen. Das heißt, es gibt eigentlich so ein Kontinuum und das müsste man eigentlich mehr betonen. Und deshalb ist es eigentlich gut, je mehr Architekten und Architektinnen sich damit auseinandersetzen, weil sie auch zu demselben Schluss kommen, dass sozusagen man eigentlich Häuser wie Biosphären bauen muss.
Also Cradle to Cradle. Wir lernen von der Weltraumarchitektur auch für die nachhaltige Erdarchitektur. Frau Imhoff, Sie haben ja auch eine Zeit für die NASA in Houston gearbeitet. Wie ist Ihre Einschätzung? Werden wir in Zukunft, Herr Watzlawiczek hat ja eben auch die Privatisierung erwähnt der Raumfahrt, werden wir in Zukunft noch abhängig sein von den nationalen Weltraumorganisationen wie der NASA beispielsweise?
Derzeit ist es auf alle Fälle der Fall. SpaceX hat ja einen Riesenauftrag von der NASA, nämlich sozusagen die Besatzung zur Raumstation zu bringen mit der Dragon Capsule und den entsprechenden Raketen und auch jetzt für das Gateway-Programm, das wir am Anfang erwähnt haben, ist auch als eine Möglichkeit eine Falcon-Rakete von SpaceX vorgesehen. Das ist eigentlich Business as usual. NASA bleibt so wichtig oder Steuerzahlergelder bleiben extrem wichtig. Und es gibt aber jetzt sehr viele Bestrebungen, wie beispielsweise Blue Origin und Sierra Space, die die Raumstation Orbital Reef planen, die wirklich zu rein touristischen Zwecken sein soll. Und da wird man in Zukunft sehen, in den nächsten Jahren, ob man sich völlig von NASA oder der Europäischen Weltraumbehörde ESA lösen kann.
Zuletzt wünsche ich mir noch einen Blick in die Kristallkugel. Wann kann man denn damit rechnen, dass da eine Siedlung auf dem Mars gebaut wird? Was schätzen Sie?
Also eine beliebte Antwort ist in 20 Jahren.
Immer wieder in 20 Jahren.
Immer wieder, ja. Und die Prognosen, die jetzt bekannt gegeben werden von offizieller Seite, sind wirklich sehr ambitioniert. Man spricht von den 2030er Jahren, um Menschen zum Mars zu bringen. Ich bin weniger optimistisch. Angesichts dessen, was es hier noch an technischen Herausforderungen zu lösen gibt, rechne ich schon mit mindestens 20, 30 Jahren. Man spricht davon, dass der erste Mensch, der den Mars betreten wird, schon geboren ist. Das könnte ich mir vorstellen.
Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das war der letzte Teil unserer Reihe Curiosity in Pop. Die weiteren Teile etwa über den Mars in Songs, im Comic oder in Filmen finden Sie in der kostenfreien DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Kolja Unger sagt tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Und vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke auch.
Ja, danke für das Gespräch.
Corso. Kunst und Pop.